Preist dem Herrn, guten Morgen, wir sind im Haus Gottes, wir preisen den Herrn. Manchmal hat man Startschwierigkeiten, wie auch immer, das Leben ist nicht so einfach. Mein Thema heute ist, hab Augen des Glaubens. Wir leben in einer Welt, wo das Sehen dominiert, alles ist auf Sehen fixiert. Was man im Fernsehen sieht, das ist passiert, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, wie auch immer. Gestern habe ich das Thema gehabt über Träume. Menschen des Glaubens sind Seher, die sehen die Zukunft, die sehen, was war und die sehen, was ist und die sehen den Herrn. Das sind Menschen des Glaubens. Die Propheten wurden früher in der Urzeit, also ganz am Anfang, nicht Propheten genannt, sie waren Seher. Und jeder, der glaubt, ist ein Seher, der seht und der seht. Das hängt alles sehr eng zusammen. So, und wir möchten heute lernen, mit den Augen des Glaubens zu sehen, die Dinge, wie Gott sie sieht. Wir hatten vor kurzem, oder was heißt vor kurzem, als wir noch in der Nazareth-Kirchstraße waren, einen Missionar gehabt aus Kongo. Und er hat die Übersetzung, der hat eine ganz tolle Predigt gehalten. Aber seine Geschichte, was er als Einstieg genommen hat, ist da irgendwo in Kongo, da gibt es ja Tiger und Löwen und was weiß ich. Und da spielt sein Junge draußen. Und plötzlich taucht eine Katze auf und er schreit und er brüllt und um Hilfe schreit und so weiter. Und dann fragt der Papa, was ist los? Oder der Papa fragt, Junge, was ist los? Papa, bei uns auf dem Hof ist ein Tiger. Und dabei war das nur eine Katze. So, es hängt immer so viel ab, was dein Bild ist, was deine Vorstellung ist und so weiter, wie du programmiert bist. Und dann siehst du, da kann eine Katze dir ein Tiger sein, obwohl die Katze auch vielleicht mal ein Tiger gewesen ist. In aller Liebe. Papa, ein Tiger ist im Hof. Du siehst, was du verstehst, was du kennst, so wie dieser Junge. Die Probleme, wir haben alle Probleme und wir müssen von Kindesbeinen an mit Problemen kämpfen und je nachdem, wie sehen wir diese Probleme? Sehen wir sie als Riesen, als feste Städte? Was passiert mit uns? Wir können sehen mit dem Verstand und wir können sehen im Geist, im Glauben, in der Vorstellung, in der Fantasie. Und man kann auch mit dem Herzen sehen. Siehst du die Dinge mit dem Herzen oder siehst du nur mit dem Verstand, mit der Logik? In Matthäus Kapitel 5, Vers 8, da heißt es, Gott sieht man nur mit dem reinen Herzen. Du kannst bis zum Mond fliegen, kannst in das Universum hineinfliegen und du wirst Gott nicht finden dort. Denn Gott sieht man nur mit dem reinen Herzen. Wenn man keine Sünde mehr hat, wenn man nicht mehr gegen Gott rebelliert, wenn man vor Gott demütig ist, wenn man reine Motive hat, man sieht Gott nur mit dem reinen Herzen. Das ist der Glaube und ich möchte auch umschreiben, was ist der Glaube? Das ist nicht nur etwas wie wahrhalten, das annehmen, nein, es ist eine richtige Einstellung, das richtige Motiv, im Willen Gottes sein. Gott zeigt sich denen, die es wert sind, um ihn zu erfahren, um ihn kennenzulernen. Gott zeigt sich denen, die ehrlich sind, die liebevoll sind, die Augen der Liebe haben. David betet einmal in einer seiner Gebete, erforsche mich Gott und erfahre mein Herz und siehe, wie ich meine und ob ich auf dem richtigen Weg bin. Und wenn nicht, korrigier mich. Eigentlich, wie sieht man richtig? Wir müssen unsere Augenschule oder Augen präparieren, oder um unsere gesunde Augen zu kriegen, geistlich zu kriegen. Wir müssen das Wort Gottes studieren. Das Wort Gottes ist das Maß aller Dinge. Siehst du die Dinge des Lebens nach dem Wort Gottes, was die Bibel sagt? Und wenn du das Wort Gottes vergleichst, dann was du siehst, dann wirst du merken, das ist ein großes Problem, das ist kein großes Problem, das kann ich annehmen, das kann ich nicht annehmen. Und du weißt, was bei dir los ist. Bist du schon so, das, was du siehst, dass du auch sagst und tust und kannst sagen, das kann ich übernehmen, das kann ich akzeptieren. Bist du so wie Jesus? Er ist die Norm aller Dinge. Er ist das Wort Gottes. Er ist das Ideal Gottes. Er ist das Maß aller Dinge. An Jesus erkennst du Gott, die Wahrheit, was Gott wirklich ist. Und je mehr du Jesus erkennst, und deshalb mit den Augen des Glaubens zu sehen, je mehr du Jesus erkennst, desto edler wirst du, desto göttlicher wirst du, desto menschlicher wirst du, desto geistlicher wirst du, desto gläubiger wirst du. Als der Sturm auf dem See Genezareth war und die Jünger in so große Seelennot hineingerieten, dann fragt Jesus, sag mal, wo ist denn euer Glaube? In der Hosentasche? Oder irgendwo im Rucksack? Wo ist euer Glaube? Der Glaube war im Boot. Sie hätten sehen können, Jesus ist im Boot und er schläft. Und wenn er schläft, kann ich doch auch seelenruhig sein. Muss ich mich nicht aufregen und so Stress machen? Schau Jesus an. Was würde er in dieser oder jener Situation machen, in der du jetzt gerade dich befindest? Und je mehr du Jesus erkennst, umso größer wird dein Verlangen, dich selbst zu erkennen, noch mehr von Gott zu erkennen, noch mehr von Gott zu hören, noch mehr Gott zu verstehen. Je mehr du Gott erkennst, desto stärker wirst du, desto flexibler wirst du, desto praktischer wirst du. Was ist Gott und wer ist Gott überhaupt? Lass uns darüber nachdenken. Gott ist in Jesus gewesen, hat sich dort in Jesus offenbart. Er war sehr praktisch. Gott will mit unserem Leben zu tun haben, denn er ist der Geber des Lebens. Deshalb habe ich auch gesagt, wir tragen die Nase offen, denn Gott hat die Nase gegeben und hat seinen Odem durch die Nase eingelassen. Also die Nase ist von Gott und was du mit dem Mund machst, Mundschutz ist eigentlich ganz gut, dann schnattert es nicht so viel. Und dann beleidigst du die Leute nicht und dann spuckst sie auch nicht an, verstehst du? Das ist okay, aber zum Atmen, zum Einatmen und Ausatmen, der Odem Gottes, das ist, was Gott uns durch die Nase gegeben hat. Und deshalb lass dir die Nase nicht zuschnallen, du kannst gleich eine Klammer nehmen und zumachen. In aller Liebe, ich spotte und ich darf spotten, denn Gott, der oben im Himmel wohnt, lacht und spottet ihrer. Also ich darf auch lustig sein. Nur nebenbei, sieh die Dinge mit den Augen Gottes. Ich habe darüber meditiert und nachgedacht. Und ich komme zu meinen eigenen Schlüssen. Denn jeder soll seiner Meinung gewiss sein. Wenn du das unbedingt meinst, du musst es so machen, dann mach es so. Einem Menschen, dem Gott begegnet ist, ich sage dir, was das passiert. Das ist nicht wunderbar, herrlich. Oh, Halleluja, Lob und Dank. Wenn Gott einem Menschen begegnet, weißt du, was dann passiert? Dann leidet der Mensch. Dann kriegt er Schmerzen, dann kriegt er Probleme. Ein Mensch, dem Gott begegnet, in aller Liebe, der leidet, der wird sehend. Ein Mensch, dem Herr Jesus begegnet, dem der Heilige Geist erscheint, in den Weg tritt und so weiter, der wird leidend. An was? An das, was er sieht. Was er durchlebt, was er durchmacht. Er sieht, alles ist doch anders. Es ist nicht so, wie Gott gewollt hat. Ist das wirklich der Wille Gottes? Er sieht das ganze Chaos, die ganze Ungerechtigkeit, er sieht die ganze Lieblosigkeit. Oh, mir stinkt's. Verstehst? Er sieht die Welt mit ganz anderen Augen, wie verlogen sie ist, wie gesetzlich sie sind, wie krank sie alle sind, wie arm die Menschen sind, wie begrenzt sie sind. Er leidet und zerbricht oft dabei. Also ich kann nicht mehr, wenn ich das alles so sehe, was alles so passiert, dann verstehe ich viele Menschen, dass sie sagen, ich möchte gar nicht mehr weiterleben. Er sieht, wie machtlos der Mensch ist gegen diesen ganzen Virus Corona. Hier bei uns ist ein ganzes Krankenhaus mit über 1000 Patienten, ist eingesperrt. Die haben Quarantäne wegen diesem britischen Virus. Der spricht Englisch wahrscheinlich. Also nur nebenbei. Und so weiter. Wie abhängig der Mensch von Gott ist, wie ohnmächtig er ist. Er leidet. Also ich leide. Herr, was können wir tun? Was für ein Mittel können wir da in die Welt setzen und helfen, den Menschen auf die Beine zu kommen? Und dann merke ich noch das andere, wo ich auch noch daran leide, wie wenig wir doch von Gott haben. Hätten wir doch mehr von Gott, würden wir den Stab nehmen und das Rote Meer teilen und würden trockenen Fußes hindurchgehen. Aber wo sind diese Menschen des Glaubens? Der Mensch ohne Gott ist blind, es weiß nichts von der Farbe, es weiß nichts vom Leben, er sieht alles nur schwarz. Das ist der Mensch ohne Gott. Deshalb, wenn Gott uns die Augen öffnet, werden wir schockiert, wir sind entsetzt. Und einer, der Jesus begegnet, und ich möchte das vergleichen, ich habe darüber nachgedacht diese Tage, wie ist es, wenn ein Mensch Gott begegnet, was passiert mit ihm? Der ist so, als wenn er von der Uni kommt, aus der Universität, hat studiert, hat seinen Meister gemacht, was auch immer, und er sehnt und er versteht alles. Das ist so ein Mensch, der sehend geworden ist. Und jetzt kommt so ein kleiner Hilfsschüler von der Baumschule oder wo auch immer, er kommt und versucht an ihm was zu fragen. Und der sagt, Junge, verstehst du das nicht? Das ist so und so und so und so. Der hat eine ganz andere Sicht, ganz andere Einstellung. Er versteht alles anders. Und ihm muss man nichts erklären. Und deshalb verstehst du auch die Bibelstelle, wer die Salbung hat, wer dieses Know-how hat, wer diese Offenbarung hat. Aha, der ist nicht mehr blind, der ist sehend geworden. Der kann selbst lesen und schreiben. Den muss man nicht vorlesen und vorbeten und vorsingen. Der versteht die Zusammenhänge. Er ist sehend geworden. Der kommt von der Uni. Der hat studiert. Ob er das kann, ist eine andere Frage. Jetzt noch. Darüber wollen wir nachher noch diskutieren. Aber zuerst einmal, er versteht das alles. Er durchschaut die Dinge. Er hat einen Durchblick. Er kennt den Weg. Er weiß, wo es lang geht. Da muss er nicht lang rätseln. Papa, wo geht's jetzt weiter? Er ist nicht mehr dumm. Und das ist, was den Glauben ausmacht, was der Glaube ist. Er ist nicht mehr dumm, er versteht die Dinge, sieht die Zusammenhänge, er sieht, wie alles so passiert. Und wer da glaubt, der hat die Salbung. Der kommt aus der Schule Jesu, der sieht anders, der versteht die Gleichnisse, die Träume, der versteht die Situation, der kann die Sache ganz anders beurteilen. Er begreift anders, für den ist die Katze nicht mehr ein Tiger. Das ist es nur ein Kätzchen zum Spielen. Aber für einen, der das nicht kennt, ist ein Tiger. Und dann hat der Papa dann, das war der Pastor uns erzählt hier, in dieser Missionar in der Gemeinde, dann ist der Papa zu der Katze gegangen, hat die Katze auch im Arm genommen und gesagt, Junge, das ist kein Tiger. Das war vielleicht mal ein Tiger. Aber das ist jetzt kein Tiger mehr. Und ich finde es ganz toll, dieses Bild, was da dort passiert ist, dass man nicht gleich Angst hat und sich fürchten muss. Ein Mensch, der Jesus begegnet ist, der den Heiligen Geist bekommen hat, der die Salbung hat, der begreift die Welt ganz anders. Er ist in der Welt, aber er ist nicht mehr von der Welt. Er sieht die Dinge ganz anders. Er sieht, was man daraus machen kann. Etwas Nützliches, etwas Brauchbares. Manche Menschen verwandeln alles, was sie zu sich nehmen, in schlechte Laune. Oder was sie sehen, ach, das ist nichts. Obwohl das wirklich etwas ist. Alles, was Gott geschaffen hat, es war sehr gut. Auch der Wurm, Regenwurm, auch die Heuschrecke, auch, was weiß ich, all diese ganzen Bazillen und Viren, die sind sehr gut. Aber die Frage ist, was macht der Mensch daraus? Selbst wenn ein Mensch eine Nahrung zu sich nimmt und die gesund ist und so weiter, hat er trotzdem eine schlechte Laune. Ich will nur dieses Bild noch verwenden mit der Laune. Schuld ist nicht die Nahrung, dass er jetzt eine schlechte Laune hat, sondern die Einstellung zu der Nahrung. Pui, das ekelt mich. Pui, das stinkt. Pui. Das ist so matschig oder was auch immer ist. Und die Speise ist okay. Aber der Mensch verdirbt die Speise. Und auch das, was du siehst, das kann gut und schlecht sein. Und beides ist gut und schlecht. Es gibt nichts Schlechtes und es gibt nichts Gutes. Nur einfach meine Einstellung dazu ist ausschlaggebend. Wie sehe ich diese Dinge? Wie sehe ich diese Dinge? Oder die falsche Zubereitung bei dieser Speise. Weißt du, ich kann Kartoffeln nicht roh essen, ich muss sie kochen. Und ich muss wissen, wie isst man diese Speise? Also das Wissen, das Know-how, ist es, was uns das Leben angenehm gestalten lässt. Und so viele Menschen, denen fehlt das Wissen. Wissen ist Macht. Herr, öffne meine Augen. Das ist ein Gebet der Bibel. Und ebenso ist es auch mit unserer Seele. Wenn sie in schlechter Verfassung ist, dann passiert alles, was um mir herum passiert, ist alles nur schlecht, furchtbar, eklig. Und ich mag das nicht. Und alles zum Schaden. Und ich könnte wieder auf der anderen Seite sehen, alles ist nützlich, alles ist gut. Und denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Auch das Schlechte, auch die Krankheit, auch die Katastrophe, auch die Krise, egal was es sein mag. Wir machen aus allem, was passiert, was uns geschieht, was wir zu uns aufnehmen, was uns gesagt wird, wir können es als positiv und negativ bewerten. Es hängt von unserer Verfassung, von unserer inneren Verfassung ab. Und deshalb, wenn ich eine positive Einstellung zu Gott, zu Jesus, zum Himmel habe, dann wird alles denen, die Gott lieben, zum Besten dienen. Also mir auf jeden Fall. Und ich betrachte das auch so, das Bittere, auch das Negative, auch die Ablehnung, betrachte ich als Positives. Gut, das kann ich ganz allein mein Leben gestalten, wenn ich abgelehnt werde. Aus einer schlechten Verfassung betrachten wir alles nur mit Verbitterungen und Ablehnung. Die mögen mich nicht. Das ist okay. Warum? Weil ich was Besonderes bin. Weil ich ja ein anderes Format habe, anders gelagert bin. Wer in guter Stimmung ist, eine gute Laune hat, der macht auch aus dem schlechten Essen noch was Gutes. Er ist ein guter Futterverwerter. Wer eine gute Stimmung hat, gute Verfassung hat, schau dir die Schweine an. Ich meine diese Tierchen. Die Schweine an. Sie haben eine sehr gute Verfassung. Sie fressen Schoten, Dattelkerne, Abfälle. Und oft, also in Florida habe ich mal gesehen, die Schweine sind auf der Müllhalde, werden gehalten, damit sie die Lebensreste verwerten noch. Extra. Sie können sogar giftiges Zeug fressen und es schadet ihnen nicht. Und es in der Bibel steht es auch so, die da glauben, selbst wenn sie etwas Tödliches, Giftiges trinken, es wird ihnen nicht schaden. Warum? Weil sie gute Futterverwerter sind und Gott hat die Schweine geschaffen zur Abfallbeseitigung. Und sie haben eine gute Verfassung. Deshalb, Glaube hat etwas mit meiner Verfassung zu tun. Meine Einstellung. Deshalb heißt es, die da glauben. Die werden auf Kranke die Hände legen. Die da glauben, die werden in neuen Sprachen sprechen. Die da glauben, wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Die da glauben. Ach, das wird mir nicht schaden. Aber wenn ich schon Angst habe, Angst habe vor Corona, Angst habe vor dem und jenem, dann werde ich dann sterben. Die meisten Leute für mich, und das behaupte ich und das stehe da so gerade, die meisten Leute sterben nicht an Corona, die sterben an der Angst vor der Corona, an der Angst vor der Pest, an der Angst vor den Problemen. Die gehen gar nicht ins Krankenhaus, lassen sich gar nicht behandeln und so weiter. Sie haben Angst, jetzt werde ich unter der Beatmungsmaschine gestellt. Und viele gehen nicht. Die rufen mich so, bei mir sogar an, haben in den letzten 14 Tagen, 3 Wochen angerufen. Ich habe Angst, ins Krankenhaus zu gehen, obwohl ich genau weiß, ich muss ins Krankenhaus gehen. Nur nebenbei. Also, auch wir können, wenn wir eine gute Gewohnheit haben, gute positive Einstellung haben, eine gute seelische Verfassung haben, da kann alles uns zum Gewinn dienen. Denen, die Gott lieben, dient alles zum Allerbesten. Verstehst du das? Du hast eine ganz Einstellung, ach, ich habe keine Angst, fürchte mich nicht, was kann mir passieren? Ja, sogar aus dem, was nichts Gewinnbringendes, macht man noch einen Gewinn. Da gibt es Firmen, Abfallbeseitigung, Schrott, Firmen, die Schrott, Autos verwerten, verstehst du, alte Autos verwerten, und die machen Kapital und die leben ganz gut. Ja, die verwerten den Schrott, den Mist, den Humus, was auch immer ist. Fange an, die Dinge des Lebens mit den Augen Gottes und mit den Augen Jesu und mit den Augen des Heiligen Geistes zu sehen und fange an, sie mit dem Herzen zu sehen. Auch den Bösewicht, auch den Teufel mit dem Herzen zu sehen. Manche Leute haben Angst vor dem Teufel, darüber redet man nicht. Der Teufel ist Teufel. Ja, er ist Teufel geworden und der Mensch macht den Teufel zum Teufel. Der Teufel war ein Engel mal, ein Diener Gottes. Er war der schönste Engel von allem, der Luzifer. Lest mal die Bibel, könnt eine Predigt für sich selbst halten hier. Aber fang an, mit dem Herzen, mit dem Geist, mit der Seele die Dinge zu sehen. Der ist von Gott abgefallen, der macht alles ohne Gott, der macht alles selbstständig. Du kannst ein Problem mit dem Herzen sehen und er kann sein Problem mit dem Verstand sehen. Und wenn du mit dem Verstand siehst, dann siehst du es menschlich, dann siehst du irdisch, dann siehst du teuflisch die Sache. Ein Missionar suchte lang in Papua, unten in Neuguinea, er suchte lang ein Wort für den Glauben, ein Missionar und ein Bibelübersetzer, und eines Tages kommt ein Eingeborener und sagt zu ihm, du erzählst immer von Jesus und sagst, er sei für uns gekreuzigt worden und er ist für uns auferstanden. Hast du Jesus gesehen? Hat dieser Eingeborene gefragt. Weißt du, Kinder und Narren und Eingeborene, die fragen die Wahrheit noch, die gehen noch auf den Grund, die suchen, was ist die Wahrheit überhaupt? Und dieser Eingeborene fragt. Und dann sagt er, nein, ich habe Jesus nicht gesehen. Also, aber bestimmt dein Großvater hat ihn gesehen. Nein, auch er hat nicht gesehen, sagt der Missionar. Ja, dann lebt er gar nicht in deiner Heimat. Woher weißt du, dass Jesus lebt? Fragt dieser Eingeborene. Unterdessen hat er sich eine Wolke sich vor die Sonne geschoben. Und dann sagt der Missionar, siehst du die Sonne? Sagt er, nee, ich sehe nicht die Sonne. Dann sagt er, genau so ist, lieber Mann, ich sehe die Sonne nicht. Und so ist auch Jesus. Ich sehe Jesus nicht, aber der ist da. So wie die Sonne da ist, auch wenn ich sie nicht sehe, aha, ich sehe also ihn nicht und weiß doch, dass er lebt. Hat der Eingeborene nachgedacht und der Mann dachte lange nach, ich verstehe es, ich verstehe dich. Dein Auge hat Jesus nicht gesehen, aber dein Herz kennt ihn. Dein Herz kennt ihn. Und du kennst Jesus nur mit dem Herzen und du hast mit dem Herzen Jesus gesehen. In Wirklichkeit hast du ihn nicht gesehen. Und sei ganz ehrlich, du hast Jesus nicht gesehen. Wenn du was siehst, siehst du nur mit deinem Herzen, nicht mit deinen Augen. Nun hat der Missionar das Wort für Glaube. Was ist Glaube? Einfach Jesus, Gott, Himmel, die Ewigkeit mit dem Herzen Gottes zu sehen. Und mit deinem Herzen. Man kann mit der Seele sehen oder mit dem Glauben sehen. Verstehst du? Selig sind die Augen, die doch glauben. Und obwohl sie nicht sehen, obwohl sie nicht verstehen, obwohl sie nicht begreifen und so weiter. Aber ich kann es glauben. Ja, Herr, ich glaube. Ja, Herr, ich glaube, du bist da. So, und man kann auch mit Unglauben sehen. Auch der Unglaube. Nein, das kann ich nicht annehmen. Das akzeptiere ich nicht. Das gibt's nicht. Sowas hat es noch nie gegeben. Ja, man kann auch mit den Augen des Unglaubens sehen. Wenn man nicht sehen will. Entweder will ich sehen oder will ich nicht sehen. Wie sehe ich das? Man kann also auch mit den Augen der Angst die Dinge sehen. Passt auf, Leute, es ist so gefährlich, berührt es nicht. Man sieht überall eine Gefahr, man sieht schwarz, man sieht überall den Teufel. Man sieht alles, man kann auch anders sehen, man kann alles nur mit der rosarote Brille sehen. Alles herrlich, wunderbar, fantastisch, was auch immer. Ein Pastor war in Alaska oben in Wäldern Nordamerikas, mehrere Stunden unterwegs. Er wollte ein Dorf erreichen, aber er hat es nicht geschafft. Todmüde kommt er da in eine Pension und ein Hotel und er kam nicht in diese Siedlung an, wie er wollte, rechtzeitig. Und in dieser Pension übernachtet er. Am nächsten Morgen hat er so mit seiner Gruppe, mit seinen Leuten eine Andacht gehalten. Und da sieht er eine Frau, eine indianische Frau, ja, und sagt, sie sind so traurig. Sie sind so traurig. Möchten Sie nicht auch bei dieser Andacht teilnehmen? Und sie kam und am Schluss nach der Predigt fragte sie den Pastor, lehren Sie mich bitte ein kurzes Gebet, diese indianische Frau, lehren Sie mich ein kurzes Gebet, aber es muss sehr kurz sein, ich kann mir nichts auswendig lernen. Muss sehr kurz sein, ich kann mir nichts auswendig lernen. Der Pastor sagt, gerne. Und da brauchst du nur eine Hand und fünf Finger und dann so weiter. Zeig mir, wie ich bin. Das war das Gebet, das der Pastor sie lehrte damals, als er wegzog zu seiner nächsten Station. Zeig mir, wer ich bin. Und nach einer Woche kam der Pastor zurück auf seine Rückreise, ist wieder eingekehrt dort in dieser Pension. Und die junge Indianerin war so traurig, sie war so deprimiert, so niedergeschlagen. Und auf seine Anfrage hin beteuerte sie, dieses Gebet habe ich jeden Tag gesprochen und habe jeden Tag gebetet und da bin ich jeden Tag noch trauriger geworden. Zeig mir, wer ich bin. Und der Pastor sagt, aber jetzt werde ich dir ein anderes Gebet lehren. Oder dann hat die Frau auch gesagt, ich möchte ein anderes Gebet lehren. Lernen nicht nur, wer ich bin, sondern was soll ich jetzt beten? Und der Pastor sagt, hör mir zu, für die nächste Zeit sprich dieses Gebet nach. Ein anderes Gebet, zeig mir, Jesus, wer du bist. Zeig mir, Jesus, wer du bist. Und wie lange soll ich dieses Gebet sprechen, hat sie dann den Pastor gefragt, solange du lebst. Jesus, zeig mir, wer du bist. Einige Jahre später kam der Pastor wieder in diese Gegend, im gleichen Hotel, wollte übernachten. Und da, als er in die Kirche geht, dort und den Gottesdienst halten will, ist fast das ganze Dorf versammelt und alle sind fröhlich, glückliche Menschen singen und jubeln und so weiter. Sogar so viele Kinder sind auch noch da. Und im Gottesdienst ging also fröhlich und lustig zu. Und da kam eine nette, gekleidete junge Indianerin zu ihm und sagte, wissen Sie noch? Sie haben vor Jahren mal bei mir im Hotel übernachtet und können Sie mich an ihr erinnern? Ja, seit Sie damals gegangen sind, habe ich dieses Gebet jeden Tag gebetet. Jesus, zeig mir, wer du bist. Und ich will einfach auch dir dieses Gebet weitergeben. Jesus, zeig mir, wer du bist. Und einige Jahre später und so weiter, wusste sie, Jesus ist der Herr, Jesus ist der Heiland, was sie sich dann alles von Jesus ausgemalt hat, was sie von Jesus gezeigt hat. Jesus, zeig mir, wer du bist und wie er ist. Und ja, und ich lernte dieses Gebet und ich wurde begeistert. Bis jetzt bete ich immer noch das Gebet. Jesus, zeig mir, wer du bist. Jesus, zeig mir, wer du bist. Das ist Augen des Glaubens zu haben. Wir wollen auf Jesus sehen. In der Bibel heißt es, lass uns wegsehen und lass uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Jesus ist nach Hebräer Kapitel 12, Vers 2, der helle Morgenstern. Die Lilie im Tale und so weiter. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist der Erste und der Letzte. Wenn du Jesus so siehst, dann ist dein Horizont gesprengt. Jesus sagt einmal in Johannes 14, glaubt an mich und glaubt an Gott. Glaubt an mich. Du musst nicht großen Glauben haben. Hudson Taylor hat einmal gesagt, du brauchst keinen gewaltigen, weltverändernden, revolutionären Glauben. Du musst nur an einen großen Gott glauben. Und dann lösen sich viele Probleme in deinem Leben selbst. Konzentriere dich auf Jesus. Wenn du an Jesus glaubst, kannst du auch an Gott glauben. Denn du siehst, was der alles anstellt mit diesem Jesus. Wie Jesus umgeht, oder wie Gott mit Jesus umgeht. Dann kannst du an den Himmel glauben. Wenn du an Jesus glauben kannst, dann siehst du, was Gott einem Menschen zumutet. Das ist Glaube. Du hast das Kreuz ihm zugemutet. Was so ein Mensch erdulden kann, was ein Mensch verkraften kann, was ein Mensch erleiden kann. Da hängt er am Kreuz, machtlos, so wie wir im Leben, im Alltag sind. Und was er also verkraften muss und über sich ergehen lassen muss, dann siehst du Gott und Mensch. Keiner von uns ist von Prüfungen, Schwierigkeiten und Problemen und Leiden und so weiter befreit. Keiner von uns. Und wir müssen einfach unser Horizont verändern, statt nach unten zu schauen, nach oben zu sehen, auf Jesus, den Anfang und Vollender des Glaubens. Die drei Männer sind im Feuerofen. Die haben sich nicht auf das Feuer konzentriert, auf den Ofen oder auf die Gebote des Pharaos. Die haben sich nicht konzentriert, sondern sie haben sich auf den vierten Mann im Feuerofen konzentriert. Konzentriert dich auf diesen Jesus, der bei dir in deiner Nähe ist, in dem Feuerofen ist. Konzentriere auf ihn. Konzentriere dich nicht auf das Feuer, sondern auf den, der das Feuer löschen kann. Selbst wenn es 7-mal heißer gemacht worden ist, konzentriere dich auf Jesus. Nicht auf den, der dir die Probleme macht. Konzentriere dich nicht auf die Menschen, denn wir kämpfen nicht mit Menschen. Wir kämpfen mit Mächten, Fürsten und Gewalten, die unter dem Himmel herrschen. Konzentriere dich auf den Mann, der die Stürme stillt, der die Kranke heilt. Konzentriere dich auf den Mann, der die Aussätzigen reinigt, Tote auferweckt. Und wir müssen, und das ist Glaube oder Augen des Glaubens. Ich konzentriere mich auf Jesus. Die Probleme sind da. Aber die nehme ich so nicht ernst. Die lassen nicht in mein Herz hinein. Konzentriere dich auf den, der auf dem Wasser gehen kann, der aus Wasser Wein machen kann. Konzentriere dich auf den, der was kann. Der kann was. Unser Jesus, Halleluja, Lob und Dank, der kann etwas. So viele konzentrieren sich nur noch auf diese brüllenden Löwen, die umhergehen und suchen, wen sie zu verschlingen. Nein, konzentriere dich in deiner Löwengrube nicht auf das Maul der Löwen, sondern auf den, der das Maul der Löwen oder das Rachen der Löwen zuhält. Unsere Konzentration ist so wichtig. Du solltest etwas lernen, dich zu konzentrieren. Herr, meine Augen sehen nur dich. Egal, der Löwe brüllt, der Ofen ist 7-mal heißer, die Probleme sind alle da. Konzentriere dich auf den, der mit dir durch das Tal der Todesschatten geht, dieser gute Hirte. Verschwende deine Energie nicht mit negativen Objekten. Dass du sagst, schrecklich, furchtbar, wer hilft mir? Ja, deine Probleme, je mehr du deine Probleme anschaust, das ist meine persönliche Erfahrung, desto größer werden sie. Schenke Gott mehr Aufmerksamkeit in deinem Leben, dann lösen sich die Probleme von selbst. Da bekommst du mehr und mehr Abstand. Deshalb ist es gut, wenn du ein gutes Problem oder ein starkes Problem hast, dass du eine Nacht mal darüber schläfst. Ein Mann sagte in der Bibel, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Wäre ein Möglichkeitsdenken. Schau nicht auf deinen Goliath. Die Israeliten damals in diesem Kampf da mit den Philistern, da marschierte dieser Mann auf und trümpfte, schlug bis in den Boden und sagte, seht her, wer kann und wer will mit mir aufnehmen? Und je mehr sie diesen Goliath anguckten, desto kleiner wurden sie, desto mehr haben sie sich hinter der Wagenburg versteckt. Je mehr Israeliten auf den Goliath stauten und so weiter, sahen und ihn hörten und so weiter, desto mächtiger wurde dieser Riese. Am Schluss stand er ganz groß vor ihnen. Ja. Je mehr du auf deinen Riesen schaust, auf deine Krankheit, auf deinen Krebs, auf deinen Tumor, auf dein Asthma, was weiß ich, welche Seuche auch du hast, alles sind Seuche. Corona. Und je mehr du darauf schaust, desto ängstlicher wurden die Israeliten. Immer kleiner. Hoffentlich kommt er heute nicht um 3 Uhr. Ja. Desto verzagter wurden sie, desto hilfloser wurden sie, desto schwächer fühlten sie sich. Wir können gar nichts, wir haben niemanden. Wir haben keinen einzigen Mann. Wir können niemanden aufbieten, der gegen ihn auftritt. Die Israeliten damals, ja, sie wurden eingeschüchtert. Und das ist, was der Teufel möchte. Sehe deine Probleme nicht mit Unglauben, sondern mit Glauben. Und lass dich vom Teufel nicht einschüchtern. Der Teufel möchte dich nur einschüchtern. Pass auf. Morgen um diese Zeit. Pass auf. Verstehst du, dann drohte er dir. Und die waren eingeschüchtert, die armen Israeliten. Auch wenn sie einen großen, mächtigen Gott hatten, auch wenn sie die Bundeslade hatten, auch wenn sie den Tempel hatten, dann nützt alles, dann nützt das Äußere, das Tamtam, das religiöse Tamtam überhaupt nicht. Die Israeliten sahen nur Riesen. Und dann kommt dieser junge David, der nimmt nur einen Kieselstein aus der Tasche und schleudert. Er hat gesagt, wer ist dieser Gottlose, dieser Unbeschnittene, dieser Großmaul, wer ist das? Und mit einem Kieselstein hat er ihn zu Fall gebracht. David sah den Herrn, der größer ist als dieser Riese. Und je mehr du den Herrn siehst, desto kleiner wird der Riese, der wird zu einem Zwerg. Ja, deine Einstellung ist es so. So wie beim Essen vorhin, ich sagte, es schmeckt oder es schmeckt nicht. Und du kannst aus jeder Speise was Schmackhaftes machen. Ja, das Problem ist da. Die Krankheit ist da. Lass uns realistisch sein. Ich will nicht wie die christliche Wissenschaft alles verdrängen, darüber nicht sprechen. Nein, ich spreche darüber. Diese Dinge sind da, diese Dinge sind reell. Diese Dinge muss ich anpacken und diese Dinge muss ich angehen. Und ich weiß, wie ich sie angehe. Die Probleme sind da. Mit einer Hand halte ich die Probleme und mit der anderen Hand halte ich mich an dem Herrn. Und so schaffe ich mein Problem aus dieser Welt. Auch wenn es noch so schlimm ist, Jesus macht mich fähig, dass ich meinem Riesen gegenübertreten kann. Was willst denn du? Verstehst du? Ich kann spucken. Konzentriere dich auf die Verheißungen Gottes, was er dir verheißen hat, was er zugesagt hat. Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Und wann Weltende ist, weiß noch kein Mensch. Ich weiß nur, dass ich irgendwann mal sterben muss. Aber das ist alles. Gott hat versprochen, ich bin bei dir. In jeder Situation. Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Komm dir nicht als verloren vor. Weißt du, die meisten Leute haben nicht gelernt, auf eigene Füße zu stehen. Im Februar werde ich ein paar Mal über den verlorenen Sohn predigen. Weißt du, der verlorene Sohn hat die Welt kennengelernt. Der wollte mal sehen, was draußen ist. Nicht nur beim Papa und Mama zu Hause sein und dem Brüderchen da irgendwo daneben sich zu haben. Er wollte Verantwortung übernehmen. So viele Eltern sind so bigottisch über ihre Kinder, dass ja nichts passiert. Gott erlaubt, dass was passiert. Dass sein Sohn sogar gekreuzigt wird. Gott erlaubt, dass du verloren gehst. Und erst in der Verlorenheit lernst du die Herrlichkeit Gottes kennen. Gott hat mich aus dieser Patsche rausgeholt. Ich habe einen Vater, der hat Brot die Fülle. Und das hat er in seinem Herzen gesehen. Selbst wenn dunkle Wolken vor der Sonne standen. Er hat in seinem Herzen gesehen, mein Vater hat Brot die Fülle. Und er konzentrierte sich auf das Vaterhaus. Mein Vater hat Brot die Fülle. Und ich gehe nach Hause und ich werde sagen, Papa, ihr habt Fehler gemacht. Und Gott erlaubt, dass wir Fehler machen. Und eine ganze Menge sogar. Eine andere Bibelstelle nehme ich noch, was Jesus sagte, selig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Selig sind die Augen, die das sehen, was ihr gerade seht. Die Jünger damals war es gemeint, die Apostel, die so Jesus in ihrer Nähe hatten. Jahrhundertelang haben die Propheten Ausschau gehalten nach der Offenbarung Jesu. Wir haben so viele Verheißungen und so weiter, wo sie sich darauf fixiert haben, Jesus kommt. Und dieser Messias, dieser Heiland wird kommen, da werden sie die Schwerter zu Flugscharen machen, das Kind wird an einem Loch der Otter spielen, das wird eine fantastische Zeit sein. Aber wo ist das alles? Und die Jünger Jesu erlebten, Kranke wurden laufend geheilt, Aussätzige wurden laufend gereinigt. Generationen wollten sehen, den Sohn Gottes, Jesus, den Schöpfer des Universums. Es war Generationen vor ihnen war es nicht vergönnt, was sie jetzt sahen, nur ein kleiner Rest. So wie diese Missionare mit dem Eingeborenen auf den Papua-Inseln. Ja, du siehst mit dem Herzen. Und die Frage ist, was siehst du jetzt mit deinem Herzen in deinem Schlafzimmer? Wenn du ruhig bist, entspannt bist. Eine andere Geschichte, diese Geschichte zu beschreiben, versuche ist der alte Simeon. Der alte Simeon hat von Gott eine Verheißung gehabt, deine Augen werden den Messias sehen, deine Augen werden den Heiland sehen. Der ist schon 80 Jahre alt, schon in Rente, Pension, schon bald abgekratzt. Verstehst? Deine Augen werden den Heiland sehen. Der hat immer noch den Heiland nicht gesehen. Und irgendwo auf Anregung des Geistes geht er in den Tempel, da die Tante Anna kommt auch noch mit und so weiter. Die beiden gehen da, die zwei alten Leutchen gehen in den Tempel. Auf Anregung des Geistes. Und da kommt dieses Pärchen, Maria, Josef und Jesus. Und das Kind soll gesegnet werden. Und dann nimmt er Jesus in seine Arme und sagt, Heiland, mein Gott, mein Herr, jetzt haben meine Augen den Herrn gesehen, den Messias gesehen. Jetzt kann ich heimgehen. Du musst nur etwas sehen. Auch das, was die alten Propheten sehen wollten. Und wir haben das nicht. Wir müssen mit dem Herzen sehen. Mit dem Herzen sehen. Wir können Jesus hier in den Evangelien nur lesen, in den vier Evangelien, was er alles getan hat. Eigentlich hat er so viel getan, dass die alle Bücher dieser Welt nicht fassen können. Da wäre die Bibliothek von Alexandria nur ein Klacks gewesen. Die ganzen Datenbanken können nicht fassen, was er getan hat, unser Herr Jesus Christus. Selig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Und du bist heute selig, wenn du das siehst, was die Apostel gesehen haben. diesen Heiland, wie der durch die Straßen Galileas geht und Wunder wirkt. Wir können Jesus hier einen kleinen Ausschnitt sehen und das reicht doch. Das reicht doch. Den Rest macht der Heilige Geist. Du hast etwas gesehen, etwas erlebt. Viele Prophetengerechte haben sich danach gesehen, zu sehen, was ihr seht. Unser Glaube stützt sich nicht nur auf das bloße Gerede der alten Propheten, was sie alles gesagt haben, geweissagt haben. Wir sehen aber, das hat sich alles buchstäblich erfüllt. Über 180 Prophezeiungen im Alten Testament haben sich auf Jesus bezogen. Das kannst du sehen. Da musst du dich nur hinsetzen. Du kannst einige alten Predigten von mir hören. Ich habe darüber gepredigt, kurz vor Weihnachten. Die Verheißung auf den Messias. Jesus ist der Verheißene. Der Heilige Geist muss deinen Horizont sprengen. Ohne den Heiligen Geist wirst du Jesus nicht verstehen. Selig sind die Augen, die das sehen. Wie Jesus aufgetreten ist, wie er die Apostel berufen hat. Das, was er einmal tat, das hat er auch für dich, kann er auch für dich tun. Ist so wichtig, dass du das begreifst. Das, was Jesus einmal getan hat, was Gott einmal getan hat, das kann er immer tun. Er ist dasselbe. So, diese Prophetien werden immer wieder Wirklichkeit. Die Geschichte wiederholt sich. Und ich nehme jetzt komme ich etwas näher zu meiner Predigt. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, hat der alte Salomo gesagt. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Alles, was hier passiert, auch Corona, auch Krankheit, auch Krebs, auch deine Probleme, auch deine Zipperleins, es hat schon immer gegeben. Menschen haben immer gelitten, Menschen haben immer gekämpft, Menschen haben immer Schmerzen gehabt, Menschen sind immer arm gewesen, Menschen sind immer gestorben. Es wiederholt sich, die Geschichte wiederholt sich. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Halt das Wort noch ein bisschen fest in deinem Gedächtnis hinten. Und auch die biblischen Prophetien erfüllen sich immer wieder neu. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Wenn du das einmal begriffen hast, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ach, sehr viel begriffen heute Morgen. So, was ein Mensch einmal erlebte, das erleben alle Menschen. Was, ja, die Geschichte wiederholt sich immer wieder. Auf gleiche Art und Weise, vielleicht nur andere Vorzeichen, ein anderer Name, ein anderer Sound. Auch die kommenden Ereignisse, die wiederholen sich. Es gibt nichts Neues. Was hat Jesus gesagt? In den letzten Tagen, Matthäus 24, es wird sein, wie in den Tagen Moses war. Da gibt es nichts Neues. Verstehst du, die Menschen werden heiraten, werden Haus bauen, werden verkaufen und kaufen. Und was weiß ich, es wird wie in den Tagen Noah sein. Oder es wird sein, wie in den Tagen Lots. Immer wieder, Jesus bezieht sich, es war schon einmal das alles. Und deshalb, wenn ungläubige Menschen sagen, du, es gibt nichts Neues auf dieser Welt. Das war schon alles. Und tatsächlich, es war schon alles da, in aller Liebe. Unter der Sonne gibt es nichts Neues. Doch die Bibel sagt auch an manchen Stellen, es kommt eine Zeit, eine Phase, wie es noch niemals gab. Seitdem es Menschen gibt. Und es wird auch nicht mehr geben. Menschen wird es auch nicht mehr geben. Denn sie werden dann verwandelt im Jenseits sein, umgesetzt, transformiert, seitdem es Menschen gibt. Also zwei Sachen, aber das ist nur eine Ausnahme. Das wird erst sein, wenn Jesus wiedergekommen ist, wenn wir bei Gott sind. In Offenbarung Kapitel 16, Vers 18, da heißt es, da folgten Blitze und Donner, Schläge und Rufe und so weiter. Und ein gewaltiges Erdbeben entstand, wie es noch nie gewesen ist. Wie es noch nie gewesen ist, seit es Menschen auf der Erde gibt. So gewaltig war dieses Erdbeben. Also es wird ein Erdbeben geben, das alle Erdbeben dieser Welt in den Schatten stellt. Die Erde wird taumeln, heißt es einmal in der Bibel. Und ja, ich glaube, dass es der Polsprung sein wird. Die Verschiebung der Erdachse erleben wir es augenblicklich ganz stark. Alle Jahre verschiebt sich die Erdachse um 15 Kilometer. Und plötzlich haben wir nicht mehr Nordpol, sondern Südpol da oben. Die alten Indianer erzählen in ihren Legenden, in ihren Märchen, weißt du, früher als noch unsere Ahnen lebten, da ging die Sonne im Westen auf und im Osten ging sie unter. Die hatten schon was erlebt, verstehst du? Aber die Bibel sagt, die Erde wird taumeln und das bleibt nicht ohne Folgen. Da kannst du doch die doofen Grünen und andere Parteien nehmen, Klima, wir müssen Klima verändern. Wir können Klima nicht verändern. Klima lässt sich nicht verändern. Klima kommt vom Herrn. Gott bestimmt, die Erde kippt. Und plötzlich ist alles, Westen ist Osten und Osten ist Westen. Hab Augen des Glaubens. Gott handelt, Gott macht Geschichte, Gott steuert die Kriege und so weiter. Wir können im Geist sehen und wir können rechtzeitig vorgewarnt sein. Und wenn wir das wissen, das wird kommen, Die Erde wird zittern, die Erde wird beben, das Klima wird sich verändern. Und die Erde war wüst und leer. Das ist schon mal passiert, als der Luzifer fiel. Und die Erde war wüst und leer. Gott hat geschaffen Himmel und Erde. Das ist der erste Vers der Bibel. Gott schuf Himmel und Erde und es war wunderbar. Und dann heißt der zweite Vers, da passierte etwas in diesen Jahrmilliarden, Jahrmillionen, wann auch immer. Und die Erde war wüst und leer. Der Teufel hat die Erde verwüstet. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor das und das und das und das. Und nur der Mensch ist anders geschaffen worden. So sieht die Dinge mit den Augen Gottes. In 2. Könige Kapitel 6 lese ich hier eine interessante Geschichte, um das zu beschreiben, damit ihr es versteht, um was es geht. Da ist Krieg zwischen Israel und Syrien, damals in jenen Tagen. Und da kann der König von Syrien machen, was er will. Die Israeliten wissen, was da passiert. Und dann hat er gesagt, sogar in meinem Schlafzimmer muss ein Spion sein, der das alles dem König von Israel erzählt. Ein Spion, holt mir diesen Spion ein. Und dann sagen seine Soldaten, seine Generäle, mein Herr, da ist kein Spion, das ist der Prophet Elisa. Dieser Prophet Elisa. Dieser Prophet Elisa, der sagt, was los ist. Weißt du, der Prophet weiß die geheimen Pläne des syrischen Königs. Aber woher weiß er das? Weil Gott es ihm gezeigt hat. Und deshalb, du weißt die Pläne Satans, wir kennen die List Satans, steht auch in der Bibel, weil Gott uns das zeigt. Wir sind informiert, bestens informiert. Ich werde nie vergessen, ich predige in Stuttgart West, eine Evangelisationsversammlung, und da kommt so ein großer, stattlicher Mann und auf mich entgegen und hält die Bibel in der Hand und ich gehe auf ihn zu und sein Bruder Lief war das, ein Stadtdiakon, also evangelischer Pfarrer, und hält die Bibel in der Hand. Da sehe ich bis ins dritte Jahrtausend, sagt er. Weil ich über prophetische Themen gepredigt habe, wenn du die Bibel richtig liest, den Heiligen Geist hast, die Bibel wurde durch den Heiligen Geist eingegeben, kann nur durch den Heiligen Geist verstanden werden, nicht durch Griechisch, Lateinisch, Hebräisch und weiß ich sonst noch was, durch den Heiligen Geist. Das sehe ich bis ins dritte Jahrtausend, Halleluja, bis ins zehnte Jahrtausend sehe ich sogar, wenn es darauf ankommt. Der Syrer wollte den Elisa holen, belagert die Stadt, wo er da war. Der Diener des Elisa kriegt Angst, die Hosen voll und schreit, guck mal Papa, da kommen die Syrer, so viel wie Sand am Meer, steht ja in der Bibel fast. Und dann heißt es 2. Könige Kapitel 6, Vers 16, 16 ist immer, Gott streitet, Gott kämpft, Gott, die Zahl 6, Gott ist ein Mathematiker, nur nebenbei. Und da sagt hier der Prophet, fürchte dich nicht, denn denen, die bei uns sind, sind mehr als denen, die bei denen sind. Die, die bei uns sind, sind mehr als denen, die bei ihm sind. Fürchte dich nicht. Wieso? Das hat der Junge noch nicht gesehen. Wir sind nur zu dritt, zu viert, zu fünft vielleicht, aber das ist alles auf dieser Festung. Aber der Prophet sagt, bei uns sind mehr als bei denen. Ja. Und dann sagt der Elisa, oh Gott, mein Herr, öffne diesem Buben die Augen, dass er sieht, dass um uns herum ein Berg voll feuriger Rosse ist. Öffne ihm die Augen. Elisa betete und bat, Herr, öffne ihm die Augen. Und das sollte ich heute Morgen für alle, die das Wort Gottes hören, beten. Oh Herr, öffne die Augen meiner Zuhörer, wo sie auch immer sind. Es gibt das Gesehene und das Ungesehene, dass sie sehen das Ungesehene. Und was sah dieser Bub plötzlich? Ja, ein Berg voller feuriger Rossen mit Maschinengewehre, mit Kanonen, mit Panzern, mit Raketen. Er hat all das, was eigentlich die Weltarmeen haben, das hat die Armee Gottes damals gehabt. Ein Berg voll feuriger Rosse, Pferde und Wagen. Weißt du, Pferde in der Bibel, wenn du von Pferden in der Bibel irgendwo liest, nur ein schneller Tipp nebenbei, dann sind immer Engel Gottes gemeint. Engel Gottes sind Pferde, die alles durchziehen und ja rausziehen, wo keiner mehr hinkommt. Engel sind Pferde Gottes und feurige Wagen, die nehmen uns mit. Wir sitzen auf Panzer, das sind feurige Wagen, oder Düsenjäger. Ein Berg voller feuriger Wagen. Und die Syrer wurden mit Blindheit geschlagen. Ist diese Geschichte, zuerst wurden 50 abgeholt, die wurden eingesperrt und so weiter. Behandelt sie gut in der Stadt, hat der Elia gesagt, gibt ihnen zu essen. Das nächste Mal schickt er wieder, und da kommt einer zurück und sagt, ja, der hat uns alle gefangen genommen. Das nächste Mal wieder mal 50 hingeschickt und diese 50 wurden wieder gefangen und wurden wieder in den Keller gesperrt. Lies diese spannende Geschichte, ein Krimi ist das. So arbeitet Gott, wenn er auf unserer Seite ist, wenn er mit uns ist. Und sie wurden mit Blindheit geschlagen. Die einen werden sehend und die anderen werden mit Blindheit geschlagen. Das ist das Problem Gottes und das macht er. Und die große und mächtige Armee Gottes kam nicht an, als Elisa betete, o Herr, zeige ihm diesen Berg. Diese feurige Armee war schon da, bloß er hat es nicht gesehen. Und ich sage dir eines, Gott ist da, Jesus ist da, der Heilige Geist ist da. Du siehst es bloß nicht, weil du die Brille nicht hast, dieses Vergrößerungsglas oder was auch immer sein mag. Wir sehen nur einen begrenzten Teil unseres Horizonts. Der Armee Gottes ist da. Und sie war da, als Elia betete, oh Gott, öffne diesem Buben die Augen, dass er sehen möchte, dass bei uns mehr sind. Er konnte sehen, was schon immer da war. Und wenn du Jesus Christus aufgenommen hast, mindestens 12 Legionen Engel sind um dich herum. Kannst du dir das vorstellen? Jesus sagt, ich könnte antworten, aber ich brauche es nicht. Weil Jesus hat die Sache ganz anders beurteilt und ganz anders gesehen. Wenn du die Dinge mit den Augen des Glaubens siehst, beurteilst du die Dinge anders, siehst du die Dinge anders. Und genau so ist es auch heute. Sehe, wer und was schon die ganze Zeit hinter dir ist und bei dir ist. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und da gibt es nichts Neues mehr unter der Sonne. Viele Male im Leben sehen wir nur die Armee des Teufels, die Syrer. Und nicht die Armee Gottes, die uns wirklich umgibt. Ja, ich bin so allein. So einsam. Eines der ersten Bücher, neben dem Buch von Billy Graham, Wenn Frieden mit Gott, gab mir jemand in der Gemeinde damals ein Buch, Engeldienste. Und dieses Buch war so ein Segen für mich. Ich habe gedacht, Mensch, ich lebe als Kind Gottes in einer ganz anderen Welt. Wenn ich an Jesus glaube, wenn ich Frieden Gottes habe, da habe ich Engeldienste. Und da sind Geschichten drin, Sammlungen aus dem Gärtner damals, der Zeitung der Baptisten und Arabisten. Und Engeldienste, wie die Engel Menschen begleiten, beschützen. Da ist ein Prediger, nur ein Beispiel, ein Prediger hat einen Dienst irgendwo in einem Dorf und muss durch den Wald gehen, von seinem Bahnhof und nimmt seine Bibel unterm Arm oder seine Tasche unterm Arm und er marschiert ganz allein, keine Bodyguards und gar nichts. Und im Dorf haben sie sich beschlossen und die Jungs gesagt, wenn der kommt nicht in unserem Dorf, den werden wir unterwegs zusammenklopfen und du wirst sehen, der kommt nicht hier an. Und er geht, der nimmt seine Bibel und betet, denkt an die Predigt, was er predigen wird heute Abend und der kommt an und alles okay, alles in Ordnung. Und dann kommt, während der Predigt kommen da die Buben, die ihn zusammenschlagen wollten. Wo sind die zwei Männer, die dich begleitet haben? Diese großen Bodyguards, also diese Kerle. Wo sind sie? Da sagt er, das ist gar nichts, ich bin ganz allein gekommen. Nein, das sind zwei Männer an deiner Seite gewesen. Wo sind sie? Dann sagt er, das weiß ich nicht. Niemand war, ich war ganz allein. Ja, wir haben beschlossen, wir haben gesehen und wir werden noch unseren Augen trauen können. Das sind zwei Männer mit euch gewesen. Und Geschwister, die haben das gesehen und manchmal muss der liebe Gott dem Teufel zeigen, den Banditen, den Mafiosis und was weiß ich, wie man auch alles zeigen, dass Gott bei uns ist und der bei euch ist, ist stärker als der in der Welt ist. Halleluja. Ja, er ist immer der Stärkere. Er ist immer der Größere als der Feind. Diese Bodyguards. Halleluja. Wenn du wüsstest, dass neben dir Bodyguards sind, auch wenn du zitterst, am Rollator gehst, im Rollstuhl sitzt und dergleichen, diese göttlichen himmlischen Bodyguards sind bei dir. Schau nicht auf deine Berge, nicht auf deine Probleme, die dir den Weg versperren. Schau auf den Herrn. Herr, mit dir gehen wir geradeaus durch das Meer, geradeaus durch die Steppe, geradeaus durch die Wüste, geradeaus durch das Hochgebirge. Er konnte sehen, dieser Elisa. Er konnte sehen, das war die ganze Zeit war schon da. Bruder und Schwester, der Herr ist schon die ganze Zeit, seitdem du dein Leben Jesus übergeben hast, er ist dieser Helikopter, der über dein Leben wacht und dich begleitet und beschützt. Nimm das als bare Münze. Je länger du, und jetzt komme ich noch auf einen Punkt. Herr, gib uns sehende Augen, die richtig sehen, gib uns glaubende Augen. Und je länger du auf den Berg schaust, desto größer wird der Berg. Das ist die Berge da hinten. Verstehst du, die wachsen, Berge wachsen noch. Je länger du auf den Ofen schaust, dort diesen feurigen Ofen, desto heißer fühlst du dich. Ja, es wird 7-mal heißer. Das ist das höchste der Gefühle. So etwas kann es gar nicht geben. Da muss der Ofen platzen. Je länger du auf die Löwen betrachtest und sie betrachtest, desto wütender werden diese Biester. Und je mehr du in diese Grube hineinschaust, das hat ein Philosoph gesagt, desto größer wird der Abgrund. Je länger du, und das ist mir passiert, in Vukovar, das ist oben in Jugoslawien, da stehe ich an der Donau. Zuerst habe ich gedacht, an der Donau ist nur Bächle. Verstehst du? Ist ein Bächle. Und dann, je mehr ich schaue, desto breiter und länger und weiter wird der Fluss. Mein Horizont wurde irgendwie gesprengt. Desto größer war der Fluss, da sehe ich plötzlich Bäume, die dann den Wasser runterfließen. Bächle. Verstehst du? Weißt du, je mehr du ein Problem etwas anvisierst, etwas anschaust, etwas fokussierst, desto größer wird es. Wenn du deine Probleme anstarrst, werden sie nie verschwinden, sie vergrößern sich, verschlimmern sich, zerdrücken dich, plätten dich platt, desto schwieriger wird das Leben. Wie heißt im Psalm 121? Ich erhebe meine Augen zu dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Halleluja. Erhebe deinen Herrn. Schau auf Gott. Und deine Berge schrumpfen. Und am Schluss werden sie nur noch, ja, Maulwurfshügel. Deine Berge schrumpfen. Der Ofen wird nur noch zu einem Lagerfeuer. Halleluja. Und die Löwen werden wie Kätzchen. Schau auf die Dinge, die in deinem Leben ist. Wir singen ein altes Lied. Richte den Blick auf Jesus und die Dinge dieser Welt werden blass und klein und gering und unscheinbar und bedeutungslos. Schau nicht den Goliath, gaff den nicht an, deine Probleme, und du wirst merken, der Goliath wird ein Zwerg am Schluss. Am Schluss, ja, die sieben Zwerge, dann spielst du mit ihnen. Nur in aller Liebe, verstehst du? Wie siehst du deine Probleme an? Ändere deine Blickrichtung. Wenn du ihn siehst, wirst du Hoffnung erfahren, Hoffnung bekommen, wird Hilfe zu dir kommen, irgendwie wird dich die Wut packen, wirst ermutigt, dass du einen Fluchtweg siehst, eine Lösung siehst, plötzlich eine Antwort hast für dein Leben. Denn dein Auge, steht in Matthäus Kapitel 6, Vers 22, die gehört noch zu der Bergpredigt, wenn dein Auge gesund ist, wird dein ganzer Körper hell. Wenn dein Auge gesund ist, und ich meine nicht diese irdischen Augen, sondern die geistlichen Augen, wenn dein geistliches Auge gesund ist, dann wird der ganze Körper hell. Wenn Stephanus Jesus sah, also als gesteinigt wurde, dann sah er den Himmel offen und er sah den Herrn und er strahlte wie ein Engel aus allen Knopflöchern. Er strahlte. Wenn dein Auge gesund ist, wird dein ganzer Körper hell. Matthäus 6, Vers 22. Wenn du glaubst, dann bist du in der Gegenwart Gottes. Mir ist wohl, Halleluja. Dann wird dein ganzer Körper strahlen. Dann wird die Herrlichkeit Gottes sich widerspiegeln. Da wirst du dich nicht fürchten. Dann wirst du als dieser junge Prophet ein Berg voll feuriger Rosse, Halleluja, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Ja, da wirst du den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Deine Sicht ist ausschlaggebend. Lebe nach dem Wort Gottes. Und dann hast du einen ganz anderen Horizont. Ein paar Gedanken ganz schnell aus dem Stegreif, nur ein paar Gedanken, was muss ich tun, damit ich nach dem Wort Gottes lebe? Vergib allen Menschen. Radikal. Vergib allen Menschen, lass los, was du gebunden hältst. Richte niemand, verdamm niemand, lebe nach deinem Herzen. Lebe redlich. Ja, was heißt das? Dass du jederzeit vor Gott dich verantworten kannst. Einfach redlich leben. Das sind so ein paar Kleinigkeiten, ein paar Lappalien. Der innere Mensch muss von Tag zu Tag erneuert werden. Sei positiv und optimistisch. Sieh dich, wie Gott dich sieht. Nicht wie ich mich sehe und nicht wie die Menschen mich sehen und nicht wie die Gesellschaft mich sieht und nicht wie der Pfarrer mich sieht, sondern wie sieht Gott mich von oben herab? Das kannst du schon. Weißt du, Gott traut dir unheimlich viel zu als Kind Gottes. Der hat nicht Angst, dass du runterfällst. Und wenn du runterfällst und dir vielleicht ein Beinchen brichst, verstehst du, das wird schon wieder heilen. Das wird schon heilen, das wird schon alles okay. Sei positiv, sieh dich, wie Gott dich sieht. In Richter Kapitel 6, Vers 12, das ist ja Gideon. Der ist ein großer Feigling, äußerlich ist er ein großer Feigling. In eine Weinpresse drückt er oder drescht er sein Getreide, hat Angst. Und dann kommt der Engel des Herrn zu ihm, du streitbarer Held. Halleluja. Das ist ein Feigling. Und Gott sagt ihm, wie er ihn sieht, nicht als Feigling, sondern du streitbarer Held. In den Augen Gottes war Gideon ein Mann, voller des Glaubens. In den Menschen war er ein Angsthase. Aber in den Augen Gottes war er ein streitbarer Held. Öffne mir die Augen, dass ich mich selbst sehe, wie Gott mich sieht. Mit der Brille Gottes. Durch den Heiligen Geist. Er dreschte seine Weizen in der Weinpresse, hat Angst vor den Midianitern gehabt, sie würden seinen Weizen stehlen. Ja, er war menschlich gesehen in seiner eigenen Kraft ein Schwächling. Du streitbarer Held. Verstehst? Wie sieht Gott dich heute Morgen? Er schaut auf dich herab. Und das ist das Geheimnis unseres Erfolgs. Wie sieht Gott mich? Nicht wie die Menschen mich sehen. Gott sieht uns im Glauben. Er glaubt an uns. Das ist das Schöne dabei. Gott glaubt an mich. Er glaubt an dich. Halleluja. Was er auch durch uns noch tun könnte, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Dieser Gideon, du streitbarer Held. Zuerst trommelte über 30.000 Leutchen zusammen. Und dann sagt er, das ist viel zu viel, Gideon. Wir reduzieren das mal. Alle, die doof sind, die Angst haben, die sollen nach Hause gehen, oder die frisch verheiratet sind, die sollen nach Hause gehen. Und am Schluss bleiben noch ein paar übrig. Und das sind immer noch zu viel, sagt der Herr. Und dann, wie lecken sie das Wasser, wie werden sie das Wasser trinken oder aufsaugen, ob sie mit der Zunge lecken wie Hunde. Ja. Und ob sie wirklich im Geist sind, dass es die Zungenredner, versteht sich, den Heiligen Geist mit in Zungensprache gebrauchen. Ich habe darüber auch diese letzten zwei Tage gesprochen. Zungensprache, verstehst? Und diese mit diesen 300 Leutchen und mit gar nichts hat er sie in die Flucht geschlagen, diese Midianiter, als sie kamen. Gott betrachtet dich mit ganz anderen Augen, du streitbarer Held, wenn du dich auf ihn verlässt, wenn du mit ihm gehst. Er betrachtet nicht unsere Unfähigkeit, sondern was er durch uns tun kann, wenn wir es ihm zulassen. Einfach zulassen, nur zulassen. Herr, das ist dein Geschäft jetzt. Ich habe getan, was ich konnte, bis hierher. Aber jetzt bist du dran, Herrgott. Petrus ging wie Jesus auf den Wellen. Wunderbar, Halleluja. Preis rauf und runter. Ging mit Jesus auf den Wellen. Das ist nicht fantastisch. Sea walking nennt man sowas. Jesus ging auf den Wellen. Petrus ging mit Jesus auf den Wellen. Und dann passiert etwas. Dann schaut er auf die Welle. Jetzt fängt er an zu sinken. Oder schaut auf die Brüder. Guck, Thomas, schau her, schau mich. Ich kann auf Sea walking, ich kann auf dem Wasser gehen. Und schon fängt er an zu singen. Sobald du auf Menschen schaust, sobald du auf die Wellen schaust, sobald du auf den Sturm schaust, sobald du auf die Probleme schaust, fängst an zu singen. Verlierst deine Nerven. Wirst schwach. Geht's immer tiefer. Herr, hilf! Das ist ein Gebet, dass ich, wenn ich Pastor wäre und du wärst in Nordkanada, irgendwo in Alaska, dass ich lehren würde, bete ein kurzes Gebet. Herr, hilf! Brauchst gar nicht lang. Herr, hilf! Mach das so lang, bis ich wiederkomme nächste Woche. Herr, hilf! In Hiob Kapitel 42, Vers 5 lese ich hier folgende Verse. Da sagt dieser Hiob, nachdem das alles vorbei war, der ganze Zirkus, 9 Monate hat die ganze Plage von Hiob gedauert, alles abgebrannt, alles gestohlen und so weiter. Er war selber krank, 9 Monate, wenn ich so nachrechne, was alles passiert ist. Und dann sagt er, als summa summarum, ich hatte von dir nur vom Hören und Sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Ich hatte von dir nur von Hören und Sagen vernommen. Du hast auch vielleicht aus der Bibel gelesen oder von dem Pastor Matthäus in der Predigt, vom Hören und Sagen. Aber jetzt habe ich das mit meinem eigenen Auge gesehen. Ich habe es durchlebt, ich war dabei. Und was hat der Hiob erlebt? Haus brennt ab, Kinder sterben, all das Negative. Herr, ich kannte dich nur vom Hören und Sagen. Wir müssen das alles durchleben, durchkämpfen, durchstehen, was auch immer ist. Jetzt aber habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen, was du alles kannst, dass du mich nicht aufgibst, taste seine Seele nicht an. Der Teufel kann deinen Körper antasten, der Teufel kann deinen Beruf antasten, der Teufel kann dein Geld antasten, der Teufel kann alles Mögliche in deinem Leben antasten und angreifen, aber deine Seele, die darf er nicht einmal angucken. Halleluja, preis dem Herrn. Darum widerrufe ich meine Worte, ich bereue in Staub und Asche. Was hat er gesagt? Wäre ich bloß nicht geboren. Das war, ich widerrufe meine Worte. Oh Gott, ich wäre am liebsten nicht geboren. Mutter, warum hast du mich zur Welt gebracht? Ich widerrufe einfach, was du in deiner Dummheit, in deinem Leiden gesagt hast, oder was du in deiner Schwierigkeit gesagt hast. Ich widerrufe, ich habe von dir bisher nur noch vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen, dass du mich nicht aufgibst, dass du mich nicht fallen lässt, dass ich mit dir durchkomme. Und Jesus sagt uns, geh mit mir, ganz einfach. In einer Passage, Jesus beruft einen seiner Jüngern und er sagt, komm, geh mit mir. Geh mit mir, wo ich bin, da sollst du auch sein, du sollst mein Diener sein, geh mit mir. Geh heute mit Jesus, wo er dich hinführt, was er alles macht. Jesus sagt, was ich habe, das sollst du auch haben, den Heiligen Geist. Komm, folge meinem Ruf, geh, wo ich hingehe. Unverzüglich, auf der Stelle, sofort verließen sie ihre Netze, ihren Vater und was weiß ich, was sie alles verlassen haben. Geh, wo ich dich führe. Als er sie rief, sie folgt ihm spontan, weil sie ihn sofort irgendwie erkannten. Sie haben gesehen, das ist ein ungewöhnlicher Mensch, das ist was Besonderes, dieser Jesus von Nazareth. Ohne zu zögern, gehorchten sie und folgten ihm nach. Soll ich dir was sagen? Die waren Jünger, bevor sie Jünger wurden. Die wurden Jesu Nachfolger, bevor sie Jesu Nachfolger geworden sind. Sie wussten schon, das ist kein gewöhnlicher Mensch. Bevor sie Jünger wurden, bevor Jesus sie rief, ja, sie diskutierten gar nicht viel. Sie haben sich nicht groß entschuldigt oder groß noch Testament noch geschrieben. Nein, sie folgten. Sie waren kluge Jungfrauen. Sie sahen, das ist der Bräutigam. Ist vollkommen egal gewesen, was die alle anderen machen und so weiter. Diese ganzen Möchtegern-Christen, diese törichten Jungfrauen. Die Zeit wird langsam verkürzt, Geschwister. Und das sehe ich durch Corona, können sagen, was ihr wollt. Es ist mir so schauderlich geworden, als Gott es mir zeigte. Die Tage werden verkürzt, dass kein Mensch mehr selig wird. Du musst gucken, dass du selber durchkommst. Da kannst du nicht noch andere mitnehmen. Wir müssen die Welt retten, das Klima retten, die Tiere retten. Du musst dich selber retten. Das ist, worauf es ankommt. Es bekehrt sich kaum Menschen. Und selbst wenn sich Menschen bekehren, die können nicht getauft werden. Nicht mal Kindertaufe, nur noch vielleicht bei Nacht und Nebel. Ja, du kannst nicht mal das, du kannst das nicht mehr. Es wird alles schwieriger, komplizierter und unmöglicher. Und es wird noch schlimmer. Was ich euch sage, macht euch gefasst, zieht euch warm an. Das habe ich neulich Anfang dieser Woche gepredigt, sei gut vorbereitet. Es geht um die Seele. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Du musst die Zeit mit den Augen Gottes sehen. Bei vielen Christen sind die Augen trüb geworden, sie blicken nicht mehr durch. Sie möchten die Klarheit des Evangeliums begreifen. Und sie fragen, was ist es, was ist es? Ich habe in Stuttgart jemanden gehabt, der hat sich die Haare ausgerauft. Am Schluss hat er eine ganze Glatze gehabt. Ich möchte Gott erkennen. Weißt du, wenn der Zug abgefahren ist, ist der Zug abgefahren. Du kannst beten, so viel du willst. Da wird das ganze Beten nicht mehr nützen, auch in der Corona-Zeit. Weißt du, wenn jemand nicht will, Gott zieht sich zurück. Nach 40 Jahren haben sie wieder noch eine neue Chance, auch Deutschland. Vielleicht nach 40 Jahren, dass wieder was anderes passiert. 40 Jahre mussten sie Israeliten in der Wüste im Kreis tippeln, bis die junge Generation dran gekommen ist. Der Zug setzt sich jetzt schon langsam in Bewegung, Geschwister. Es gibt nur noch wenige, die den Ernst der Stunde erkennenden Durchblick bekommen, nur noch ganz wenige. Du kannst 1000 Predigten hören oder 10.000 Predigten hören, was weiß ich, das ganze Internet durchstöbern. Wenn die Öl fehlt, die Salbung fehlt, die Augensalbe fehlt, wirst du nichts erkennen. Ja, wovon spricht er? Das ist alles nur langweilig, stinklangweilig sogar. Du wirst nichts mehr verstehen, bei dir wird nichts mehr passieren, da lösen sich keine Probleme mehr. Hast keine Antwort, kein Gefühl mehr, gar nichts. Was ist das? Wovon spricht denn der da? 1. Johannes Kapitel 1, Vers 1. Das, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren eigenen Augen gesehen haben, was wir geschaut haben und betastet haben mit unseren Händen, das verkündigen wir euch, das Wort des Lebens. Bete mit Moses auf dem Berg Sinai, als er dort ist. Bitte, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Vielleicht klappt's noch, vielleicht funktioniert's noch. Ich bezweifle. Ich bin so traurig. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Bitte, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Gib mir geöffnete Augen. Bitte, Gott, sei mir gnädig. So wie damals Moses gnädig war. Und sie hat Gott nur gesehen beim Vorübergehen. Der ist nur vorübergegangen. Der hat Gott nicht wirklich gesehen von Angesicht zu Angesicht. Der hat gesagt, Gott hat selber gesagt, wenn du mich von Angesicht zu Angesicht sehen würdest, du würdest sterben auf der Stelle. Lieber Heiland, ich danke dir dass wir in dieser Zeit leben dürfen, aber diese Zeit ist so ernst, die Zeit wird knapp. Du gehst an diese Welt vorüber, wie du damals an Jericho vorübergegangen bist, und es waren nur paar, die dich sehen und dich erleben wollen. Da war der Zachäus und der blinde Bartimäus, Herr Jesus, und so weiter, und die haben geschrien, der andere stieg auf den Baum, er wollte sehen, und die haben gehorcht und dich in ihr Haus aufgenommen, und dann sagst du, in diesem Hause ist Heil widerfahren. Oh, Heil und Hilf, dass in, wo überall die Menschen sind, wo sie diese Predigt hören, dass sie einfach dich aufnehmen, dass auch in ihren Häusern noch ein bisschen Heil passiert, dass ein bisschen Ordnung reinkommt, Herr Jesus, denn du lässt dem Aufrichtigen gelingen. Halleluja, bitte hilf, dass niemand zu spät kommt. Bald ist der Bräutigam da und nur die, deren Lampen brennen, die werden mit einziehen. O Herr, wenn durch diese Botschaft irgendwo wenigstens eine einzige Seele noch gerettet wird für die Ewigkeit, dann hat sich der ganze Aufwand gelohnt. Halleluja. Herr, öffne uns die Augen, dass wir dich sehen, wie du wirklich bist. Dass wir dich sehen, wie du Wunder tust damals und noch heute. Du bist derselbe und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Herr, hilf, dass irgendjemand, ja, aus dem christlichen Haus, aus der christlichen Familie, dass er noch einen Durchblick bekommt, Licht bekommt in seinem Leben. Herr, begegne ihm. Amen.